Bevor ich den Text in der Übersetzung vorlese, möchte ich sehr gerne euch mitteilen, dieser Text wurde von Garga Muni, dem Priester Krishnas, gesprochen. In diesem Text erläutert Garga Muni oder Garga Rishi dem Nanda Maharaj, der ihn gebeten hatte, bei den Geburtsförmlichkeiten dabei zu sein, dem Priester und dem Priester zu Krishnas Priester zu sein. Garga Muni erläutert also dem Nanda Maharaj etwas über Krishna, was nach Garga Munis Meinung Nanda Maharaj unbedingt wissen müsste. Er sagt also zu dem Vater: Dein Sohn Krishna erscheint in jedem Zeitalter als Inkarnation. In der Vergangenheit hat er 3 verschiedene Farben angenommen. Das heißt weiß, rot und gelb. Und jetzt ist er mit einer schwärzlichen Hautfarbe erschienen. In einem anderen Dwapar-Yuga war er als Sri Ramachandra mit der Farbe eines Shuka, eines Papageis erschienen. All diese Inkarnationen haben sich nun in Krishna vereinigt. Und Erläuterung? Garga Muni machte eine Andeutung, die die Position Sri Krishnas zum Teil erklärte und die den wahren Sachverhalt zum Teil auch verschleierte. Dein Sohn ist eine große Persönlichkeit und er kann die Farbe seines Körpers in verschiedenen Zeitaltern verändern. Das Wort Grinata drückt aus, dass sich Krishna entscheiden kann, wie er will. Mit anderen Worten, er ist die höchste Persönlichkeit Gottes und kann deshalb tun, was ihm beliebt. In den vedischen Literaturen werden die verschiedenen Farben, die die Persönlichkeit Gottes in verschiedenen Zeitaltern annimmt, angegeben. Und als Garga Muni sagte, dein Sohn hat diese Farben angenommen, gab er dadurch indirekt zu verstehen, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes war. Aus Furcht vor dem grausamen Kamsa versuchte Garga Muni diese Tatsache geheim zu halten. Doch indirekt verriet Ananda Maharaj, dass sein Sohn Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes war. Ja, sagte also, dein Sohn hat viele Inkarnationen angenommen. Das haben wir alle gemacht, Reinkarnation. Das ist also nicht eine besondere Aussage, die Krishna von anderen Seelen hervorhebt. Aber gleich danach gibt Garga Muni ein Tipp zu Nanda Maharaj, ohne direkt zu sagen, dass der Sohn jetzt Krishna ist. Er sagt, die Inkarnation, die er angenommen hat, war ganz besonders. Und zwar ist er mit weißer Hautfarbe erschienen. Nicht Hautfarbe, ist mehr so die Ausstrahlung. Mit roter Ausstrahlung und auch mit gelber Ausstrahlung. Und damit weist Garga Muni eindeutig auf die Yuga-Avatars, die Erscheinung Gottes in den verschiedenen Zeitaltern hin. Aber er sagt es nicht direkt, weil er will vermeiden, dass sich Gerüchte zum Königshof von Kamsa bewegen, die den Kamsa alarmieren, dass hier endlich sein Todesfeind erschienen ist, nämlich Gott. Und so. Es ist zu bemerken, dass Srila Jiva Goswami diesen Vers in seinem Buch Krama Sandarbha erläutert hat. In jedem Zeitalter erscheint Krishna mit einem anderen Aussehen, entweder weiß, rot oder gelb. Doch diesmal erschien er persönlich in seiner ursprünglichen schwärzlichen Gestalt und zeigt die Macht Narayanas, wie es Garga Muni vorausgesagt hatte. Weil der Herr die höchste Persönlichkeit Gottes in dieser Form alle Füllen vollständig entfaltet, wird er, Sri Krishna, der Allanziehende genannt. Krishna ist ja der Ursprung aller Avatars und deshalb sind all die Eigenschaften der verschiedenen Avatars in Krishna enthalten. Wenn sich Krishna inkarniert, beinhaltet er bereits alle Eigenschaften der anderen Inkarnationen. Andere Inkarnationen sind Teilrepräsentation Krishnas, der die alle Eigenschaften beinhaltende Inkarnation des höchsten Wesens ist. Man sollte sich darüber bewusst sein, dass das höchste Wesen immer ein und dieselbe Person bleibt, ob er nun als Shukla, Rakta oder Pita, weiß, rot oder gelb, erscheint. Wenn er in verschiedenen Inkarnationen erscheint, hat er jeweils unterschiedliche Farben, genauso wie der Sonnenschein, der 7 Farben enthält. Manchmal sieht man die Farben des Sonnenscheins einzeln, meistens jedoch nimmt man den Sonnenschein als ein einiges helles Licht wahr. Die verschiedenen Avatars, wie die Manvantara-Avatars, die Lila-Avatars und die Dash-Avatars, sind alle im Krishna-Avatar enthalten. Wenn Krishna erscheint, erscheinen alle Avatars mit ihm. Dies wird im Bhagavatam erklärt. Dann gibt es einen Shloka, den Prabhupada zitiert, und die Übersetzung. Die Avatars erscheinen ununterbrochen, wie ständig fließendes Wasser. Hört euch das mal an. Niemand kann die Wellen auf einem fließenden Gewässer zählen. Und ebenso nehmen die Avatars kein Ende. Das heißt, selbst in dieser Zeit, jetzt, kommt ein neuer Avatar aus Krishna hervor. Krishna ist der Inbegriff aller Avatars, denn er ist die Quelle aller Avatars. Krishna ist Angshi, während die anderen Angsha, Teile von Krishna sind. Alle Lebewesen, auch wir, sind Angsas. Mamaivangso Jivaloke Jiva Bhuta Sanatana. Diese Angsas sind verschieden groß. Die Menschen, die winzig kleine Angsas sind, und die Halbgötter, das Vishnu-Tattva und alle anderen Lebewesen, sind Teile des Höchsten. Nityo Nityanam Chetanas Chetananam. Krishna ist der alles beinhaltende Inbegriff aller Lebewesen. Und wenn Krishna erscheint, sind alle Avatars in ihm erhalten. Im 11. Kanto des Srimad Bhagavatam werden die Inkarnationen für jedes Yuga in chronologischer Reihenfolge beschrieben. Krite Shuklas Chaturbahu Tretayam Rakta Varnoso Dvapade Bhagavan Syama und Krishnavanam Tvisha Krishnam. Wir sehen tatsächlich, dass Bhagavan im Kali Yuga mit einer gelblichen Hautfarbe, Pitavana, als Gaurasunda erschienen ist, obwohl im Bhagavatam von Krishnavanam die Rede ist. Um all diese Aussagen auf einen Nenner zu bringen, sollte man sich vor Augen halten, dass in einigen Yugas bestimmte Farben im Vordergrund stehen, dass aber in jedem Yuga, wenn Krishna erscheint, alle Farben gegenwärtig sind. Krishna vanam tvisha krishnam sangopangashtak pashadam Jagyanti, Jagya Sankirtanaya Praja Jajanti He Sumedasaha. Obwohl Chaitanya Mahaprabhu ohne Krishna, ohne schwärzliche Hautfarbe erscheint, wird er als Krishna angesehen. Idanim Krishnatam Gataha. Derselbe ursprüngliche Krishna, der in verschiedenen Varnas erscheint, ist jetzt erschienen. Das Wort Asan drückt aus, dass er immer gegenwärtig ist. Wann immer der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, in seinem vollständigen Aspekt erscheint, wird er als Krishna Vanam angesehen, obwohl er in verschiedenen Farben erscheint. Prahlad Maharaj sagt, dass Chaitanya Mahaprabhu Channa ist, das heißt, er wird von einer gelben Farbe verhüllt, obwohl er Krishna ist. Aus diesem Grund akzeptieren die Gaudiya Vaishnavas die Schlussfolgerung, dass Sri Chaitanya Mahaprabhu trotz seiner gelben Hautfarbe Pita Krishna ist. Das war die Erläuterung von Srila Prabhupada zu diesem Text. Bitte wiederholt nach mir. Da sitzen wir wieder zusammen an Krishnas Jamashtami und wollen einmal aufs Neue Krishna lobpreisen und über Krishnas Herrlichkeit hören. Ich möchte vielleicht Gaura Krishna bitten, den ich da hinten sehe, noch einen Tisch zu bringen, weil ich echt anbauen muss hier. Ich habe so viele Bücher und Unterlagen, dass das langsam eine Wolkenkratzer-ähnliche Formation annimmt. Und das fällt dann alles durcheinander. Vielleicht, wenn wir es hier hin tun, so hinter die Lampe. So. Wenn Krishna in dieser Welt erscheint, ist das etwas ganz anderes, als wenn wir erscheinen in dieser Welt. Der Unterschied liegt offensichtlich darin, dass wir völlig unter der Kontrolle der machtvollen materiellen Energie Krishna stehen und unsere Geburt ein Vorgang ist, wo also wirklich die materielle Energie ordentlich mithilft, sagen wir es mal in sehr positiver Weise. Wenn Krishna erscheint, hilft die materielle Energie nicht mit. Die materielle Energie ist verzückt und gerät in Ekstase, wenn Krishna ihr Ursprung mit seiner inneren oder spirituellen Energie herabstreicht von der spirituellen Dimension und die Erde mit seinen Lotusfüßen berührt. Genau wie eine Frau sehr erregt wird, wenn ihr Mann sie berührt, sträuben sich die Haare der von Mutter Erde vor großer Begeisterung. Lotusblumen springen auf und fangen an zu blühen, obwohl es Nachtzeit ist und eigentlich da nur der nachtblühende Lotus blüht. Alles verändert sich und sogar die sonst unbeweglichen Sternkonstellationen geraten völlig ekstatisch durcheinander, sodass nur die allerglücksverheißendsten Konstellationen dort sind, die Krishnas Lila lobpreisen können. Wenn nun eine bedingte Seele, so wie wir sind, das ist ein Punkt, den Prabhupada sehr oft gemacht hat zu Jamashtami, über Krishnas ganz und gar anderes oder glücksverheißendes Erscheinen hört, dann geschieht etwas Besonderes in unserem Karma. Das Karma wird beiseite geschoben von Krishna, der durch das Hören im Lotus unseres Herzens erscheint, also in unserem Bewusstsein erscheint. Und einer, der auf diese Weise geduldig über Krishna hört, mit Achtung und Zuneigung, das ist sehr wichtig. Es muss schon Anuraga da sein, Zuneigung und Liebe und auch Respekt vor Krishna, wird aber mit diesen beiden Dingen ausgerüstet ist, kann seinen Geburtenkreislauf verändern. Ups. Wir haben vergessen, es ist 8.24 Uhr. Was macht Krishna jetzt? Das ist die Frage. Bitte begebt euch kurz nach Vrindavan. Die Papageien sind schon in den Bäumen. Die Pfauen kakeeln. Shrimati Radharani ist in der Küche von Nandagram eingetroffen und mit unzählig vielen Sakis und Gopi-Freundinnen kocht sie das Frühstück für ihren geliebten Krishna. Krishna ist inzwischen von dem ersten Besuch bei den Kühen zurück. Er geht ganz früh als allererstes aus dem Bett heraus zu den Kühen und melkt sie. Auf dem Weg trifft er allerdings Radharani, wie wir schon gehört haben. Und jetzt kommt Krishna offiziell zurück, wird erwartet von ein paar Dienerinnen und nimmt dann ein königliches Bad. Er sitzt auf einem goldenen Stuhl dazu, so einem kleinen Schemel, und wird mit Juwelenwasser, also Wasser, das in Töpfen war, das mit Juwelen angereichert ist, geschauert. Dann setzt sich Krishna, geht Krishna in eine extra angelegte Dinierhalle oder Frühstückshalle, wenn man so will. Die Sakas, die Freunde, die schon warten ungeduldig, einige waren beim Bad dabei, aber der Großteil kommt auch, wird reingelassen von Mutter Yashoda und sagt, ihr seid so spät, setzt euch hin, Krishna ist schon da, es gibt Frühstück. Und dann diniert Lord Krishna mit seinen Freunden und legt sich danach auf die Seite, um zu rasten. Das ist also eine sehr kultivierte Tätigkeit. Nach dem Prasadieren, so sagt zeigt uns Krishna, rastet er allerdings kurz. Danach kommen Radharani und ihre Freundinnen, werden von Mutter Yashoda empfangen, und Mutter Yashoda sagt, ihr habt so gut für Krishna gekocht. Radharani ist vor lauter Schüchternheit nur mit einem, hat sich wieder das Gesicht verhängt, und Mutter Yashoda sagt, sei nicht so schüchtern vor mir, ich bin deine zweite Mutter, und umarmt Radharani und sagt, und jetzt bitte setzt euch hier nieder, esst ganz ungezwungen, ich gehe auch raus, ihr Sakis soll unter euch sein, ihr esst jetzt Frühstück. Dann essen die Sakis auch Frühstück und kriegen dabei die Überbleibsel, die Krishna auf seinem Teller zurückgelassen hat. Und das ist natürlich eine ganz besondere Feierlichkeit. Inzwischen wird Krishna von Mutter Yashoda angezogen, denn er wird bald Vrindavan verlassen. Er ist der Goparaj, der Prinz der Kuhhirten, und Mutter Yashoda kleidet ihn an, prüft und sagt, oh, ich hab's vergessen, und läuft nochmal zurück und holt ein Amulett, was Krishna im Wald gegen Dämonen beschützen soll, oder falls irgendwas vorkommt. Dann ist sie noch nicht zufrieden, dann wird die Feder noch im Haar arrangiert, mit einer kleinen goldenen Kette, die so die Faunfeder da festhält. Und dann gibt es diese große Abschiedsszene, die jeden Tag in Vrindavan geschieht. Krishna ist von unruhigen und ganz begierigen Kuhhirtenjungen umgeben. Die Kühe muhen schon ungeduldig. Und Krishna zieht dann als Prinz von Vrindavan durch die Straßen von Vrindavan. Dabei schaut er jeden seiner Devotees an lacht ganz herzlich, und die Bewohner schauen ihn einfach nur an und erstarren zu Statuen. Es gibt viel über diesen Abschied Krishnas von Vrindavan zu sagen. Krishna beachtet wirklich jeden seiner Devotees da. Es gibt eine kleine Gopi, die eingesperrt ist. Ihre Eltern wollen nicht, dass sie Krishna sieht, weil sie denken, dass Krishna ihr Herz wegstiehlt. Aber Krishna weiß auch diese Gopi zu beglücken. Er nimmt ein Kälbchen und knickt ihm so kurz den Schwanz ein, und das Kälbchen blökt auf und rennt polternd in die Richtung, wo die Gopi ist, die durch so ein Loch Krishna sieht. Und jetzt kommt das Kälbchen angaloppiert und sie weiß, oh, Krishna hat mich auch gesehen. Krishna hat auch meine Sehnsucht erkannt. Dann kommt Krishna an den Außenrand von dem Vrindavan-Dorf, wo die ganzen Waldtiere vom Wald Vrindavans warten. Also Rehe, Papageien, wen noch? Buffalos, Affen, danke. Affen sind den ganzen Weg sogar da. So kommen die alle ran und baden ihr Gesicht und ihr ganzes Herz in dem wunderschönen Darshan von Krishna. Mutter Yashoda will Krishna nicht gehen lassen, aber und sagt, warum musstest du in der Familie von Kuhhirtenjungen Geburt nehmen? Du hättest als Gott Geburt nehmen sollen. Jetzt musst du rausgehen und ach. Und Mutter Yashoda sagt, Yashoda Ma, sagt Krishna, das ist mir eine Freude. Im Wald ist es viel besser als im Dorf von Vrindavan, weil es so viel Schatten gibt und die moschustragende Hirsche haben den ganzen Boden von Vrindavan moschusmäßig gewürzt. Es riecht dort gut. Aber die Dornen, sagt Yashoda Ma, die Dornen sind von den Schwänzen der Hirsche weggefegt worden. Es ist super im Wald. Mutter Yashoda sagt, gibt ihn schließlich nach, aber nur unter der Bedingung, dass sie jede Stunde einen Diener zu Krishna schickt mit einem Provianskörbchen, sodass Krishna ja nicht im Wald verhungert. Hare Krishna. Das ist also das Pastime. Radharani hat inzwischen hat das auch alles beobachtet, hat Krishna dabei gesehen und bereitet sich jetzt mit ihren Freundinnen vor, erstmal nach Hause zu gehen, wo sie dann die Artikel zusammensammelt, die sie für ein nächstes Spiel braucht. Um die Mittagszeit wird nämlich Srimati Radharani in Richtung Suryakund aufbrechen, wo sie die Verehrung des Sonnengottes wahrnimmt. Das werden wir hören. Wir werden Radha und Krishna begleiten, wie die da am Suryakund ankommen. Sie werden dort begrüßt im Wald von Vrindavan von Vrinda Devi. Wir werden das alles mit diesen Augen sehen. Hare Krishna. Gut. Habt ihr wirklich gut gemacht mit dem Wecker. Ich war gerade so schön in der Philosophie und dann ist plötzlich der Wecker gekommen. Aber so soll es in unserem Leben sein. Wir sollen immer wieder aufgescheucht werden, aufgeweckt werden, innerlich bewegt werden von Sri Krishna und seinen anziehenden Lilas. Und dann sollen wir alle stehen und liegen lassen, selbst wenn wir gerade Philosophie erklären, und zu Krishna in unserem Bewusstsein gehen. Wenn Krishna ruft, dann soll der Mensch und seine menschlichen Tätigkeiten ein bisschen schweigen und zu Krishna kommt. Und Krishna ruft immer. Gut, jetzt wo waren wir? Yes, wir wollten jetzt gerade erörtern, wie es ist. Liebe Devotees, Krishna kommt also und kommt eigentlich aus Anugraha. Anugraha heißt Mercy oder Barmherzigkeit. Anugrahaya Bhaktanam, sagt das Bhagavatam. Er kommt in seiner großen Barmherzigkeit auf diesen Erdplaneten, um uns, die Gefangenen des Samsaras, die Tür aufzusperren, die uns aus dem Gefängnis herausführten. Diese Tür, die aufgesperrt wird, liegt zunächst einmal im Herzen, wo das die Seele gegenwärtig ist, gefesselt aber durch das Ego und durch die egoistischen Konzerne, Angelegenheiten. Durch das Hören nun von Krishna kann der feste Knoten oder diese Riegel im Herzen des Egos gelöst werden, weil wir eben, um es philosophisch auszudrücken, aus dem anthropozentrischen Weltbild, wo wir uns in den Mittelpunkt stellen, aufbrechen und fliehen, um ins Krishna-zentrische, ins Weltbild, wo Krishna im Mittelpunkt ist, aufzugehen. Da wollen wir hin. Hare Krishna. Prabhupada hat uns einmal ermutigt, in einer sehr deutlichen Sprache. Darf ich euch zunächst einmal fragen, habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, ob ihr den Wunsch habt, im Herzen zurück zu Krishna zu gehen? Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? In die spirituelle Welt, also jenseits von unserem weltlichen Leben? Darf ich mal fragen, wer eigentlich interessiert ist von euch, in die spirituelle Welt zurückzugehen? Wesentlich mehr, als ich gedacht habe. Das war eben eine ernstzunehmende Wortmeldung, kann ich davon ausgehen? Einfach war noch ein bisschen gezögert. Liebe Devotees, wünscht euch zurück nach Hause zu gehen. Wünscht euch das als etwas Dringliches. Prabhupada sagt, jeder, der den Wunsch hat, zurück zu Krishna zu gehen, zurück zu Gott. Actually, das sagt nicht Prabhupada, das sagt Krishna, höre ich gerade. Prabhupada zitiert jetzt Krishna. Krishna sagt also, jeder, der den Wunsch hat, zurück zu Krishna zu gehen, zurück zu Gott, kann mit mir genießen. Krishna fleht uns an, sagt Prabhupada. Mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, was machst du denn in dieser Welt? Und in Prabhupadas ganz konzentrierter Sprache, why are you rotting in this way? Also, ich will es mal deutsch übersetzen. Warum gammelt ihr so vor euch hin? Kommt nach Hause. Dort wird es euch angenehm sein. Dort werdet ihr glücklich sein. So, um diese spirituelle Welt anzureisen und wirklich dahin zu gehen, ist etwas sehr, sehr wichtig. Es ist sehr wichtig, dass wir uns in diesem Leben lernen, in Krishna zu vertiefen. Ohne in Krishna vertieft zu sein, werden wir diese Reise niemals antreten können. Denn diese Reise ist eine Reise, die ein bisschen schwieriger ist als eine Urlaubsreise oder sagen wir mal selbst eine Pilgerreise nach Vrindavan. Diese Reise ist eine Reise, die nur im Bewusstsein, im gereinigten Bewusstsein stattfindet. Die Reise der inneren Vertiefung in Krishna. Die Devotees üben es in dieser Welt, in Krishna vertieft zu sein. Die eine Möglichkeit ist, dass sie sich eben jederzeit bewusst sind, was Krishna gerade macht. So können sie also niemals abschweifen. Doch ich möchte euch eine andere Methode, die Prabhupada uns gelehrt hat, sagen, wie wir uns in Krishna vertiefen können. Eine Methode, worüber Prabhupada sehr oft gesprochen hat. Aber ich möchte euch vorher sehr gerne einmal noch sagen, wie wichtig es ist, sich zu vertiefen. Ich denke, dass ich habe manchmal eine scharfe Zunge und habe Menschen verletzt mit dieser Zunge. Deswegen werde ich nicht das normale Leben von euch beschreiben, was mir zum Teil bekannt ist, sondern möchte einmal normales Leben von Satchinandan Swami aufzählen. Er wacht morgens auf und ein Gedanke, den er sofort hat, ist, oh, ich habe schon wieder die glücksverheißende Zeit verschlafen. Er denkt also über sich selber nach und darüber, wie er langsam älter wird. Dann geht dieser Mensch ins Bad hinein und stellt fest, dass das Zahnfleisch zurückgeht. Das sieht nicht gut aus. Da muss er bald zum Zahnarzt. Dann geht er weiter durch sein Leben hindurch und denkt, oh, was ich heute noch tun muss. Ich bin eigentlich überfordert mit dem Tag. Es sind sehr viele E-Mails zu beantworten. Dann werde ich sehr viele Leute treffen müssen. Und dann ist das bestimmt noch nicht arrangiert und jenes noch nicht arrangiert. Ach, ich armer Devotee, der versucht zu serven. dann gehe ich weiter durchs Leben, versuche zu chanten, Hare Krishna, Hare Krishna, und denke dann aber schon nach, der Tag, was noch, und dieser Anruf, und hoffentlich hat Gaurahari den entscheidenden Schlüssel dabei, und was ist mit diesem neuen Aufladegerät, was ja aufgeladen werden muss, sonst funktioniert das nicht, was wir davor haben in Frankfurt. Ich muss jetzt das Mikrofon haben mit diesem Auflade-Ding da. Ach, dieses blöde Auflade-Ding funktioniert bestimmt nicht. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinausgehen möchte, und will euch jetzt wirklich nicht mit einer Autobiografie langweilen. Dann stelle ich irgendwann fest, es sind 16 Runden vergangen. Hare Krishna, morgen wird's besser. Jetzt geht's in den Tag hinein. Lasst uns bitte nicht, sagen wir mal, eine selbstherrliche Stellung einnehmen und sagen, ja, ich bin ja ein Devotee, Maharaj, ich vertiefe mich in Krishna. Vertiefung in Krishna bedeutet Vertiefung in Krishna. Nicht really absorbed, es bedeutet Vertiefung. Vertiefung in Krishna bedeutet, du musst an Krishna denken. Krishnas Aktivitäten, Krishnas Inkarnation, Krishnas Eigenschaften, wie dass er so dankbar ist seinen Devotees gegenüber und so weiter. Wenn du den heiligen Namen hörst, musst du den heiligen Namen hören und nicht das Erzählen des Geistes. Ich habe vor einiger Zeit in der Zeitschrift Hoppla, die wird mir immer zugesetzt, eine gesellschaftskritische Zeitung, gelesen über einen Film, der einen großen Preis gekriegt hat. Dieser Film heißt Super Size Me und ist von einem Regisseur namens Morgan Spurlock gedreht worden. Der hat ein Experiment gemacht, in dem er für einen Monat sich nur von McDonald's ernährt hat. Er hat in dieser Zeit auch darauf Wert gelegt, nicht zu viel Bewegung zu haben. Und nach einem Monat sah es bei ihm so aus, die Leber war total ruiniert, er hatte Depression und beklagte einen Libido-Verlust. Ich zitiere den Film. Er sah also auf dem Film ganz miserabel aus nach einem Monat. Warum erzähle ich das zu Krishnas Erscheinungstag? Ich möchte euch darauf hinweisen, dass noch wichtiger als die Nahrung, die wir essen, natürlich sollen wir nicht McDonald's essen und Fleisch, ich glaube, das ist hier ein Allgemeinplatz, da brauche ich nicht drüber zu sprechen. Aber fast noch wichtiger, was wir essen, ist, was wir spirituell essen. Wenn wir den ganzen Tag Gedanken essen, die sich um mich und meine Situation in dieser Welt drehen, wie transzendental sind wir dann? Prabhupada hatte uns ermahnt, hat gesagt, hat einen Brief geschickt an alle Tempel, war auch in unserem Hamburger Tempel drin. Er sagte, Devotees, die nur gewöhnliches Getreide essen, aber nicht jeden Tag von den Spielen Krishnas und von den Spielen Lord Chaitanyas hören, wie sie im Krishna-Buch und im Chaitanya-Charitamrita beschrieben werden. Huh? Solche Devotees werden total schwach werden, wie Morgan Spurlock. Und sie werden langsam so schwach werden, sie werden vielleicht nicht eine degenerierte Leber kriegen, aber sie werden bestimmt depressiv werden und von der spirituellen Ebene herunter auf die materielle Ebene kommen. Das ist kein nebensächlicher Punkt, sondern ein wichtiger, ein zentraler Punkt. Vina Hare Guna Piyusha Pana. Piyusha heißt trinken. Man sollte sein Leben so einrichten, dass man nicht in Frieden leben kann, ohne den Nektar der Verherrlichung zu hören von der höchsten Persönlichkeit Gottes. Sondern ich möchte euch jetzt gerne darüber etwas erzählen, wie wir uns vertiefen können, indem wir über Krishna hören können. Es ist nämlich ein wunderschönes spirituelles Programm, ein Paket sozusagen, was Sanat Kumar für uns geschnürt hat. Sanat Kumar hat eine Sanghita geschrieben, eine Glorifizierung, die Sanat Kumar Sanghita, wo er genau die täglichen Spiele Krishnas aufzählt. Und er ist auch im Bhagavatam erschienen, im Hofe von Maharaj Prito. Ich hörte, dass Savabhavana Prabhu und wahrscheinlich auch Akura Prabhu und Vaidyanath Prabhu gestern darüber sprachen, über diese Episode. Das, also der Sanat Kumar ist dort mit seinen drei Brüdern erschienen und hat einen Weg gegeben, wie es möglich ist für einen Menschen, sich zu vertiefen in Krishna. Seine Anweisung, die er dort gegeben hat, hat er an ein Staatsoberhaupt vornehmlich erstmal gegeben. Er hat Prito Maharaj so gesehen, in der Hoffnung, dass Prito Maharaj, sein Untertan, diese Unterweisung weitergeben würden. Nicht, dass das mal eine staatliche Angelegenheit wird, eine spirituelle Angelegenheit. Ich glaube, wir waren alle gestern sehr froh, als der Vertreter des Landrates sagte, diese Hare Krishna-Leute sind eine unglaubliche Bereicherung in der multikulturellen Landschaft des Hunsrücks. Und ich möchte allen, die hier sind, so sagte der Vertreter des Landrates, also es ist sehr staatlich unser Fest, die Welt geworden, wünschen, dass sie innerlich aufbauen. Also das ist selbst eine Anweisung vom Landrat, Herrn Ritter. Hare Krishna. War ein bisschen steif, wie er das gesagt hat, aber er hat, als er da vorne hinging, war er total aufgeregt. Und ich sagte, Sie schaffen das. Und dann sagt er, ja, ich werde das sagen, was man bei solchen Anlässen sagen muss. Er war ganz in seinem Amt drin. So, die Idee hier ist, was wir jetzt für Unterweisungen hören, sind Sachen, die sind Punkte, die wir machen können, die wir auch trotz unseres geschäftigen Lebens ausüben können. Ne? Sanat Kumar spricht also zu Prito Maharaj diese Anweisung, die viele Devotees sich inzwischen schon ins Herz genommen haben. Denn viele Devotees haben, so wie ich das eben geschildert habe, in meinem Leben erkannt, dass wenn sie nicht irgendwann anfangen, ein Programm in ihrem Leben einzurichten, dass es ihnen hilft, sich in Krishna zu vertiefen, wird das nie geschehen. Und zur Zeit des Geburtes, zur Zeit des Todes, denkt man dann auch nur über ich und meinen nach und meine Sorgen und meine Geschäftigkeit, und Krishna ist weit weg. Also wir werden zu Deutsch gesagt unsere Zeit vergeuden in der menschlichen Form des Lebens. So, der erste Punkt, den Sanat Kumar sagt, praktiziere hingebungsvolles Dienen voller Vertrauen und voller Überzeugung. Meine lieben Devotees, hier ist der entscheidende Punkt. Wenn wir kein Vertrauen haben und keine Überzeugung in das, was wir tun, werden wir beim hingebungsvollen Diensten nicht so tief gehen können. Und wir werden auch nicht so belebt und enthusiastisch sein. Der nächste Punkt, den Sanat Kumar sagt, als eine Hilfestellung, dass man sich vertieft, dass man Fragen stellt über die höchste Persönlichkeit Gottes. Jetzt sind wir am Festival und wir sollten sehen, ich möchte ein bisschen mehr über Krishna verstehen. Ich will ein bisschen tiefer gehen ins Krishna-Bewusstsein. Ich habe zum Beispiel einem Devoti einmal gefragt, du, kannst du mir etwas über Tiefe sagen? Und der Devoti sagte sofort, weil es gibt drei Dinge, Satchinandan, die tief sind bei Krishna. Seine Stimme. Oh. So beantwortet er die Frage. Sein Bauchnabel und seine Pläne. Und ein Monat später hat der Devoti mir ein Buch geschickt, das Mahabharata, wo Krishnas Pläne mit den Pandavas, die unglaublich verschlungen sind. Und er sagte mir, Satchinandan, Swami, ich wollte dir nur eins noch schreiben. Du magst deine Pläne haben, aber Krishna hat seine Pläne. Lies das Buch gut durch. Das ist einer meiner Lieblingsdevotees, der, yes. Ich habe ihm nur eine Frage gestellt und dann kommt er so. Super. Fragen über Krishna soll man stellen. Das ist ganz wichtig. Die ganze Welt besteht, so sagt Prabhupada in einer Purport, aus Fragen stellen. Oh, ist der da? Ist der schon gekommen? Wann gibt's jetzt Prasadam hier am Jamashtami? Nicht? Und Antworten. Ja, der ist noch nicht gekommen, aber er kommt voraussichtlich am Nachmittag. Und Prasadam, das ist so, da, wenn man unbedingt hungrig ist, kann man auch so zwischenzeitlich essen, aber abends gibt es das große Festmahl und traditionell tun sie die Gaudiya Vaishnavas sich an diesem Tag der Speise enthalten, weil sie so beschäftigt sind, Krishna zu dienen und mehr über Krishna zu erfahren. Also so Fragen und Antworten. Ne? Der nächste Punkt ist, dass man Bhakti-Yoga in seinem Leben anwendet. Auch die Hare Krishna-Devotees haben inzwischen gemerkt, dass ihr Leben anders verläuft, als sie sich das vorgestellt haben, als sie Devotees wurden. Kennt ihr das auch? Dass man total überrascht wird. Sowas. Willkommen in der Wirklichkeit. So ist das Leben. Es kommt darauf an, dass wir in dieser Zeit, wo um uns herum der Wirbelwind der Ereignisse tobt, und uns verändert, uns älter werden lässt, unsere Bewegung verändert. Es kommt darauf an, dass wir in dieser Zeit einfach uns fragen, wie wende ich eigentlich unsere Tradition und Kultur an in meinem Leben? Bhakti-Yoga muss angewendet werden. Darum geht es. Es geht nicht um den neuesten Skandal in der Hare Krishna-Bewegung oder um diese Sache oder jene Sache oder den Hurrikan, der jetzt in Florida erwartet wird. Es geht darum, kann ich bei all diesen Lebensereignissen, während ich verheiratet werde und mich wieder trenne, während ich Kinder kriege und sie großziehe, während ich dies oder das erlebe. Kann ich hier und wie weit kann ich hier Bhakti-Yoga anwenden? Darum geht es. Nicht Krishna-Bewusstsein. Bhakti-Yoga. Bhakti-Yoga ist mit Liebe sich mit Krishna verbinden. Das ist ganz wichtig. Und der nächste Punkt ist, den Yogeshwara zu verehren. Ist interessant, Vishwanath Chakravarti Thakur sagt, Yogeshwara ist eigentlich ein Name, der sich auf Krishna, den Meister des Yogas, bezieht. Aber in dieser Welt können wir Krishna besser verehren, indem wir einen lieben Devoti verehren, ihn ausfindig machen und diesen Devoti verehren. Und er sagt, wie wir den Devoti verehren. Wir hören von ihm. Wenn wir morgen Srila Prabhupada verehren und ich freue mich schon sehr darauf und freue mich auch sehr, dass Akura Prabhu wieder zugesagt hat, der der beste Master of Ceremonies ist, wirklich, doch, das ist, wir haben noch große Pläne mit dir, Akura Prabhu. nicht? Wir werden alle morgen anfangen, versuchen Prabhupada richtig mal zu verehren. Was bedeutet denn das? Wir müssen hören. Hören. What does it mean to worship a devotee? Wir hören von ihm. Nicht? Wir hören. Wir dienen dem spirituellen Meister durchs Hören. Und wenn wir so von ihm hören, und da kommt der nächste Punkt, dann werden wir Kataya! Kataya erleben. Wir werden über Krishna hören und ihn lobpreisen. Das ist die Straße der Vertiefung. Diese Straße wartet für uns, auf uns. Das ist die Straße, die zu Krishna führt. Ihn zu dienen mit Vertrauen und innerer Überzeugung. Über ihn Fragen zu stellen. Was ist Krishna? Wie kann ich das noch verstehen? Diesen Punkt noch und so. Bhakti-Yoga zur Anwendung zu bringen. Diese ganzen Feinen, das gibt immer feinere Unterweisungen. Du wirst sehen, je mehr du wirklich praktizieren willst. Das wird niemals langweilig. Da ist immer dies noch und das noch und jenes und so weiter. Dann den Yogeshwara verehren, Krishna verehren durch den spirituellen Meister. Und in unserer Bewegung sehen wir das so, dass wir Prabhupada verehren und seine Diener, wenn da Diener sind und einer uns als spiritueller Meister zusagt, dann verehren wir den und hören von ihm Krishna Katha und gehen dann in die Welt hinein, begeistert von dem, der Sache, die wir erfüllt sind und fangen an zu chanten in der Welt über die höchste Persönlichkeit Gottes. Wer gut gehört hat, wer viel gehört hat, der will unbedingt auch chanten über Krishna, anderen erzählen über Krishna. Das ist ganz wichtig. Wer kein Bedürfnis verspürt, in sich zu einem anderen Menschen zu erzählen über Krishna, muss noch mehr hören. Und einfach dadurch wird in ihm ein Bedürfnis entstehen und er wird anderen Gutes erweisen können. Er wird nicht ein selbstzentrierter, spiritueller Mensch werden, sondern ein wirklicher, mitfühlender Devotee des Herrn, der Krishna-Bewusstsein verbreitet. Gut, das ist also, wer es nochmal nachlesen möchte, ich weiß, ich spreche immer für eine kassettenhörende Nachwelt auch und für auch einige Devotees hier, die philosophische Neigung sehr starke haben. Es ist im 4. Kanto, 22. Kapitel, Text 22 und die fortläufenden Texte. Ein sehr wichtiger Text. 4, 22, 22, kann man sich sogar fast merken. 4 und dann 2, 2 ergibt auch 4 und dann nochmal die Wiederholung. Also so. Gut. Heute feiern wir den Erscheinungstag von Krishna. Dieser Erscheinungstag von Krishna, und wir werden bestimmt, wir werden am Abend genau hören, wie Krishna erschienen ist im Gefängnis. Also seid bitte wach zum Abend. Viele von euch haben Vrindavan am Morgen ein bisschen verpasst. Da war also auf dem Altar, das war nicht mehr der Altar, da war Vrindavan da und wir haben Radha und Krishna schlafend im Bett gesehen. Wir haben die dann aufgeweckt mit unserem Gesang, also zuerst ganz leise. So, und heute Abend ist, ich weiß nicht was, aber etwas Bedeutendes auf dem Altar. Wir tun den Altar mehrere Male umgestalten im Krishna-Lila. Aber ich möchte heute über einen besonderen Aspekt von Krishnas Erscheinen sprechen, der mir scheint sehr wichtig hervorzuheben. Krishna erscheint nicht nur auf der Erde, Krishna erscheint auch im Herzen seiner Devotees. Sadhunam Hridayam Tvaham. Er ist im Herzen der Sadhus. Und die Sadhus leben eigentlich nicht in der Welt, sondern sie leben auch in einem großen Herzen, dem Herzen Krishnas. Krishna-Bewusstsein ist eine Angelegenheit der Bhava, der Gemütsstimmung, der Vertiefung. Und Krishna kommt in das Herz, was vertieft ist. Ihr wisst, es gibt verschiedene Detis, aus Juwelen zum Beispiel, aus Holz, aus Marmor und so weiter und so fort. Aber es gibt auch einen Devotee, Deti, Krishna, der im Mind erscheint, also das Gedenken an Krishna. Zum Abschluss möchte ich euch gerne über dieses sehr köstliche Thema berichten. Ich möchte euch gerne, Entschuldigung bitte, einen Text vorlesen, wie Krishna im Herzen erscheint. Diese Texte werden ein bisschen vertieft sein. Prabhupada hat im Nektar der Hingabe gesagt, wie die Devotees über Krishna im Herzen meditieren und hat das Beispiel von Krishnas größten Devotee gegeben. Krishnas größten Devotees gegeben. Wer weiß, wer die größten Devotees von Krishna sind? Shiva, sagt Vaidyanath, ist der größte Devotee von Krishna. Govardhan? Die Gopis. Oh. Das habe ich auch gehört. Aber du hast einen Namen von Shiva, also das passt irgendwie. Sarvabhavana Prabhu, der ein Übersetzer von vielen Vaishnava-Literaturen ist, hat auch gesagt, die Gopis, also es sind die Gopis. Die Gopis haben eine besondere Meditation über Krishna, die ich euch sehr gerne vorsingen möchte. Keine Angst, es wird nicht zu ich werde ganz praktisch sein. Manchmal wird mir das vorgeworfen, dass ich so ein bisschen in die Vrindavan-Richtung abschwenke. Aber das macht nichts, das ist gut heute. Balhapidam natavaravapu kanayo kanikaram Bibrat Vasha Kanakapisham Vejajantim Chamalam Rantran Vinu Adara Sudaya Purayan Gopa Brinde Brindaranyam Svapada Ramanam Pravishat Gita Kirti. Mein lieber König, sagt Shukadev Goswami, jetzt werde ich dir beschreiben, wie der Geist der Gopis vertieft wurde in Gedanken an Krishna. Die Gopis meditierten darüber, wie sich Krishna ankleidete, so wie ein Schauspieler, der tanzt und dann auf die Bühne geht, den Wald von Vrindavan. Dabei zeichnet Krishna den Boden von Vrindavan mit seinen Fußabdrücken. Sie meditierten darüber, wie Krishna eine Krone trägt und auf der Krone eine Pfauenfeder, wie er Ohrringe an den Ohren trägt und wie er eine Blume gestülpt hat, eine Kanikada-Blume über sein Ohr. Er hat goldgefarbene Gewänder, ist über und über bedeckt mit Juwelen und Perlen. Sie meditierten auch, wie Krishna auf seiner Flöte spielte. Und sie meditierten über alle Kuhhirtenjungen, die die Herrlichkeiten des Herrn lobpreisen. Das ist ein Shloka aus dem 10. Kanto, Kapitel 21, Text 5 und wird von den Vaishnava Acharyas als der beste Shloka angesehen, der Krishna am meisten charakterisiert. Wie Krishna in den Wald von Vrindavan geht. Darüber haben wir heute Morgen kurz gehört. Krishna tanzt über die Waldoberfläche. Er ist ausgelassen, er ist voller Freude. Der Wald erfreut ihn und er setzt dann seine Flöte an seine Lippe, geht in die dreimal geschwungene Form wie der größte aller Künstler und fängt an, Blasloch mit dem Nektar zu füllen, der nicht aus den Lippen kommt, sondern aus den Herzen und über die Lippen in die Flöte geht. Es ist nämlich der Nektar der Liebe und Liebe trägt man im Herzen. Also man trägt Krishna im Herzen. Yes, Hare Krishna. So, das ist, jetzt möchte ich euch ein bisschen aus dem Krishna-Buch vorlesen, über wie Krishna in dem Wald von Vrindavan sich aufhält. Und ich möchte euch bitten, das als ein Service zu sehen. Bitte dient Krishna, indem ihr jetzt Shravana macht. Ich kann verstehen, dass wir vielleicht ein bisschen müde sind von dem gestrigen Tag noch und dem späten ins Bett gehen. Aber jetzt möchte ich euch bitten, Shravanam Seva zu machen. Wir werden Gaurahari bitten, ein bisschen Atmosphäre zu machen. Actually, wir wollen die Vögel von Vrindavan dazu hören. The birds. Einmal wollte der Herr mit seinen Kuhhirtenfreunden schon sehr früh am Morgen in den Wald gehen, um dort mit ihnen gemeinsam zu frühstücken. So wie er aufgestanden war, blies er in sein Büffelhorn. Sehr tief wird gesagt. Macht es so, also wesentlich transzentaler, schöner, ekstatischer und so. Das ist immer auf der linken Seite hat Krishna dieses Büffelhorn. Dann rief er seine Freunde zusammen. Alle machten sich auf den Weg in den Wald und trieben ihre Kälber vor sich her. Es waren tausende von Knaben, die Shri Krishna begleiteten. Und sie alle trugen einen Hirtenstab, eine Flöte, ein Horn und ein Brotbeutel mit sich. Jetzt werden die beschrieben, die noch mit Krishna kommen, die Kälber. Jedem waren tausende von Kälbern anvertraut worden und so hatte jeder eine eigene Herde, um die er sich kümmerte. Alle waren auf dem Ausflug sehr ausgelassen und fröhlich und die Jungen, die verschiedenartigen Goldschmuck trugen, sammelten in ihrer Verspieltheit Blumen, Blätter, Zweige, Pfauenfeder und roten Ton und begannen sich auf vielerlei Arten damit zu schmücken. Gestern habt ihr vielleicht die Kinder gesehen, die sich ihrer Gesichter entsprechend geschmückt haben. Das ist etwas, was Krishna und die Kuhhirtenjungen ursprünglich auch machen. Die haben den Blumen an den Ohren und Blätter, Zweige hier und hier und sind also total verspielt eigentlich. Es ist ein sehr freudiges, ein sehr verspieltes Treiben, was dort in den Wald von Vrindavan aufbricht. Und Krishna ist im Mittelpunkt. Jedes Mal entstand ein großer Wettstreit. Und wenn einer sagte, ich werde Krishna als erster berühren, rief ein anderer sofort, oh nein, das wärst du nicht. Ich werde als erster bei Krishna sein. Manchmal spielten sie auch auf ihren Flöten oder bliesen in ihre Büffelhörner. Und wieder andere verfolgten die Pfauen und ahmten die Lockrufe der Kuckucke nach. Yes. Und so spielen. Es ist sehr, sehr nice beschrieben. Im 12. Kapitel des Krishna-Buches wird sehr schön beschrieben, wie Krishna mit seinen Kuhhirtenjungen rumgeht. Nur die Gopis bleiben zurück, die liebsten Devotees, und sie sehen eben Krishna in dem Auge ihres Herzens in der Meditation. Und weil sie so vertieft sind in Krishna, hören sie aus weit entlegenen Hainen in Vrindavan den Flötenklang von Krishna in ihr Ohr. Worauf immer man sich fixiert, das wird im Herzen entstehen. Und so sehen die Gopis verschiedene schöne Szenen in ihrem inneren Auge. Zum Beispiel sagt eine Gopi, oh, erinnert Krishna sich noch an jene Mondnacht inmitten der Kumuda-Blumen, als Vrindavan so unsagbar schön wurde? Krishna tanzte mit uns und die Luft war von dem Klingeln von Fußglöckchen erfüllt. Kling, 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 kling. Wir tauschten vertrauliche Worte aus. Erinnert er sich noch an jene Nacht? Wir erinnern uns noch gut daran. Und diese Erinnerung schmerzt uns tief. Die Trennung von Krishna bewegt uns sehr, als brenne ein Feuer in unserem Körper. So. Wird er wieder ins Dorf zurückkehren? Natürlich, abends kommt er zurück, Gopis. Nun, wartet mal, aber die Gopis können nicht warten. Sie sagen, wird er nach Vrindavan zurückkehren, um das Feuer der Trennung zu löschen, genau wie eine Wolke am Himmel aufzieht, um mit ihrem niederströmenden Regen einen Waldbrand zu löschen? So denken die Gopis über Krishna und singen Lieder der Gopis. Es ist im 31. Kapitel des Krishna-Buches sehr schön aufgeführt, wenn ihr diese Lieder der Gopis lesen möchtet auf eure Art und Weise. Ja, lasst uns also den Punkt bitte verstehen. Krishna kann erscheinen, auch in unserem Herzen. Und das ist eine wichtige Mission oder ein wichtiger Punkt von Krishna Jamashtami. Wenn wir einen Gast empfangen wollen, müssen wir vielleicht den Raum für ihn ein bisschen verändern. Also ich weiß, als wir Prabhupada empfangen haben, hat Prabhupada immer gesagt, einmal sagte, da war so alles in letzter Minute wurde eingerichtet. Ich weiß noch, als Prabhupada zum Schloss Rettershof kam, das ist irgendwo in Taunus, also in der Nähe von Königstein. Und ja, da haben wir alles gemalt, frisch angemalt. Ich weiß noch, ich habe den Haupteingang gekriegt von den Devotees, da musste ich die ganzen Malflecken wegkratzen. Und da habe ich die ganze Nacht gekratzt, bevor Prabhupada kam, um diesen Malflecken wegzukriegen. Und dachte, Prabhupada wird durch meinen gesäuberten Haupteingang kommen. Habe ich die ganze Nacht dran verwandt. Aber Prabhupada kam über den Nebeneingang. Hare Krishna. Ich wollte nämlich da stehen und sagen, Prabhupada, I have worked all night to make this clean. Ich war ein bisschen aufgeblasen und bin es leider immer noch geblieben, aber unmöglich. Und Prabhupada ist einfach drumherum. Anyways, Prabhupada kam dann und nachdem wir ihn begrüßt hatten, wir hatten alles versucht schön einzurichten für ihn. Er hatte ein richtig schönes Schlossapartment, das war richtig schön hergerichtet. Da sagte Prabhupada, komisch, wo immer ich hinkomme, riecht es nach frischer Farbe. Ihm gefiel das nicht, immer frische Farbe zu. Könnt ihr euch das vorstellen? Überall, in jedes Zimmer, wo ihr reinkommt, riecht es nach dieser super Chemiefarbe, die eine Konzentration von Frankfurt Höchstwerken ist. Es muss leidvoll sein. Aber wenn man einen Gast empfängt, das ist der Punkt, sollte man sich um die Belange des Gastes richtig kümmern. Es ist sehr, sehr wichtig. Wenn wir Krishna empfangen kommen, müssen wir vielleicht noch den Raum unseres Herzens besonders einrichten. Das ist sehr wichtig. Ohne den Raum, unseren Herzensraum, richtig einzurichten, wird vielleicht Krishna nicht kommen. Vielleicht hat der eine oder andere noch ein bisschen Gerümpel im Herzen. Wenn das so voll ist, wo soll sich Krishna dann hinsetzen? Wo soll Krishna dann Platz nehmen? So, eine gute Motivation für das Krishna Jamashtami ist, dass wir unseren Raum, dem Raum im Herzen frei machen für Krishna. Dass wir ein Leben zu Deutsch gesagt führen, wo wir Krishna dienen können, ein Leben, was nicht zu kompliziert ist. Der Landrat hat gesagt, hier wird geglaubt in dieser Gemeinschaft oder praktiziert, einfach leben und hochdenken, hat der Landrat gewusst. So sollten wir vielleicht unser Leben ein bisschen simplifizieren. Wir sollten vielleicht versuchen, ein Leben zu führen, wo wir die Erscheinungsweise der Tugend mehr spüren, nicht so viel Leidenschaft und Tamas spüren. Und wir können unser Herz freimachen, sodass wir auch langsam mehr und mehr Krishnas Erscheinen feiern können in unserem Herzen, jeden Tag aufs Neue. Das ist ein ganz wichtiges Thema dieses Jamashtamis, was ich sehr gerne hier euch auch näher legen möchte ans Herz. Für die Devotees von Krishna beginnt das neue Jahr nach Jamashtami. Für uns beginnt es auch nach Gopunim, Also es hat schon begonnen, aber wer noch nicht von euch ein bewusstes neues Jahr begonnen hat, kann ja heute Abend anfangen damit, zum Krishna Jamashtami zu kommen. Ich möchte euch auch ganz herzlich noch einmal bitten, weil einige von euch es noch nicht gehört haben, an dem Programm teilzunehmen. Es wird sicherlich genug Zeit dazwischen geben, dass ihr miteinander sprechen könnt und viele Inspirationen aufnehmen könnt. Ich möchte euch auch bitten, an meine Gottbrüder zu treten und sie zu befragen. Wir sind sehr dankbar, dass Sava Bhavana Prabhu, der wirklich ein, das ist sehr bekannt, ein Schatz von Wissen in sich trägt. Hier ist, nützt die Gemeinschaft aus mit den Devotees, das ist auch sehr wichtig bei einem Festival, ne? Und sprecht miteinander über spirituelle Themen, sodass ihr rauskriegt, wie das Krishna-Bewusstsein ein bisschen ekstatischer in eurem Leben wird und ein bisschen mehr nachempfunden, ein bisschen mehr gelebt werden kann. Gut, ich möchte damit hier enden. Habt ihr irgendwelche Fragen zu den Themen, die ihr gehört habt? Ja, Dayal Nitai. You can speak in English, Dayal Nitai. Dayal Goranga. Dayal, oh ja, Goranga. Ich sage immer Dayal Nitai, I'm sorry. On which stage you can start to live this life of meditation? You know, wake up in the morning, meditate the completion. Is it can be done artificially or it should come naturally? Die Frage in Deutsch möchte ich wiederholen. Ab welcher Stufe können wir anfangen, über Krishna zu meditieren, wenn wir morgens aufwachen? Kann das, wird das künstlich gemacht oder kommt es natürlich? Es gibt zwei Antworten dazu. Krishna Smaranam, sich immer an Krishna zu erinnern, ist etwas, was auf der Stufe kommt, wo der Geist gereinigt ist von den Sanskaras, den materiellen Gedanken. Es kommt so auf der Stufe von Ruchi, wenn man tatsächlich einen großen Geschmack hat. Man denkt ja an das automatisch, was einen sehr beschäftigt, habt ihr bestimmt schon gemerkt. Das, was einen am meisten beschäftigt, entweder das, was man erlebt oder das, was man verabscheut im Leben, das bewegt einen wirklich, das ist ganz und gar im Herzen. Wir werden, es heißt, auf der Stufe von Ashakti, das ist eine weitere Stufe noch, bei Ruchi ist es so, wenn man Geschmack hat, dann schätzt man die hingebungsvollen Übungen des Krishna-Bewusstseins sehr stark. Aber auf Ashakti schätzt man Krishna sehr stark, noch mehr als die Übung im Krishna-Bewusstsein. Nicht? Auf dieser Stufe, dieser Ashakti, kann man nicht feststellen, wie der Geist von einem Gedanken, den wir haben, plötzlich abweicht und zu Krishna geht. Genauso wie wir auf unserer Stufe, wenn wir an Krishna denken, immer wieder den Krishna-Gedanken verlieren und an weltliche Dinge denken, so tut der Devotee auf dieser Stufe der Entwicklung immer wieder von allen anderen Themen abweichen und über Krishna reden. Und an Krishna denken. Bei gewöhnlichen, wenn zum Beispiel ihn jemand fragt, was ist das Neueste, dann wird er sagen, ja, Krishna ist jetzt weg von den Bewohnern von Vrindavan, der ist jetzt im Wald. Der denkt nicht daran, Hurrikan in Florida und Bush, der entweder gewählt oder abgewählt ist oder mittelgewählt oder so, nicht? Der weicht sofort bei jeder Sache, der kann gar nicht mehr, der denkt gar nicht anders als an Krishna. Das ist eine sehr hohe Stufe, Dayal Goranga. Diese Stufe kommt, wenn man Nishta, Stetigkeit erreicht hat, dann kommt erst Ruchi und dann kommt Ashakti. Also das entwickelt sich. Solange wir noch unstet sind im Bhakti, werden wir uns noch mehr mit der materiellen Welt beschäftigen. Heißt das nun, dass wir einfach warten sollen mit den Gedanken an Krishna, bis wir auf der Stufe von Ashakti, also einer ziemlich hohen Entwicklung, einer recht hohen Entwicklungsstufe sind? Nein, das heißt es nicht. In den Anweisungen der Bhagavad Gita, besonders in dem Schlüsselvers, Man Mana Bhava Mat Bhakto, dirigiert Krishna den Devoti, dass er in dieser Welt an Krishna denken soll. Und die Acharyas geben ein Beispiel, wie man das machen kann. Vishwanatha Chakravarti sagt, du sollst nicht nur äußerlich im Krishna-Bewusstsein beschäftigt sein, wie der Diener eines Königs. Der Diener eines Königs, wenn er kein so guter Diener ist, wird die Teller auftragen, wird vielleicht den König Luft zufächeln. Ich weiß nicht, was so ein Diener alles macht. Kommt ja auch darauf an, ob er der Kammerdiener ist oder sonst ein Diener. Während er seine Dienste verrichtet, das ist der entscheidende Punkt, denkt er an seine Familie und denkt vielleicht sogar über den König, ach, der blöde Kerl interessiert mich überhaupt nicht. Das kann sein, ein Diener kann so denken. Er braucht, die Tatsache, dass jemand Dienst tut, heißt noch nicht, dass er an die Person denkt, er macht an was ganz anderes denken. So, der Devoti soll auf keinen Fall so sein Krishna-Bewusstsein ausüben, dass er so chantet, okay, ich bin noch nicht auf der Stufe und gebe mich mit einem unkonzentrierten Chanten zufrieden. Der Devoti sollte nicht so wie ein Diener Krishna, der Diener eines Königs, der sich nicht für Krishna interessiert. No, no. Du kannst deinen Geist auf etwas richten, Daya Goranga. Machst du das nicht jeden Tag, wenn du auf Sankirtan bist, dass du sagst, okay, jetzt muss ich mich daran erinnern, wie ich am besten diese Leute erreichen kann, wie ich zu ihnen sprechen kann, dass in ihnen der Wunsch entsteht, endlich etwas Gutes für ihr spirituelles Leben zu tun. Man kann den Geist darauf richten. Und dieses Richten, dieses bewusste Richten des Geistes auf Krishna, ist eine wichtige Übung des Vaidhi Bhaktis. In Rupa Goswamis Unterweisung gibt er 64 Übungen für Devotees im Bhakti Rasamrita Sindhu, was man alles tun soll. Ihr kennt das alles und tut diese Dinge. Kirtan machen, Kirtan tanzen und so weiter. Und dann fasst er das alles zusammen, diese 64 Regeln, die da sind, und sagt, aber von all diesen Sachen ist das ständige Denken an Krishna und das Nicht-Vergessen von Krishna das Wichtige. Und Vishwanatha Chakravarti Thakur führt dabei aus, es mag nicht sein, dass man den ganzen Tag an Krishna denken kann, er spricht zu uns. Aber wir sollten einmal am Tag kräftig an Krishna denken. Also ganz realistisch. Und das kannst du, Daya Goranga. Denk einmal am Tag kräftig an Krishna. Indem du zum Beispiel das Bhagavatam liest und dann über Krishna nachdenkst. Es gab einmal einen bedeutenden Mayavadi, Madhusudan das Saraswati. Dieser Madhusudan kam mit Geweihten Krishnas in Kontakt und lernte von den Geweihten die Rasa-Theologie. Das ist also, wenn man sich mit Krishna beschäftigt, im Herzen ein Wohlgeschmack auftritt. Und das kennen die Mayavadis nicht. Die armen Mayavadis vertrocknen ja total mit ihren Übungen. Die kennen nicht diesen Wohlgeschmack und den Nektar. Und er hat sich dann überhaupt mit der Thematik Rasa beschäftigt und daraufhin ein Werk verfasst, was wir jetzt ins Englische übersetzen wollen, heißt Bhakti Rasayana, und hat dort aus der Jnani-Perspektive, also der Perspektive, die einen intellektuellen Approach wählt, erzählt, wie das funktioniert, dass man im Herzen Rasa kriegt. Und er gab das Beispiel, wenn Krishna ins Herz kommt, ist es wie eine Flamme, die auf eine Kerze kommt. Die Kerze kann zu dem Zeitpunkt, wo die Flamme angeht, nicht mehr so bleiben, wie sie ist. Ist nicht möglich. Die wird schmelzen. Genauso fängt das Herz, das materielle Herz, was verhärtet ist durch das materielle Dasein, an zu schmelzen, wenn Krishna im Herzen gegenwärtig ist. Ich habe gestern den Gadada erlebt, wie du so freudig reagiert hast bei dem Vinod Agrawal, nicht? Wie der da Govind, Govind, und da bist du richtig aufgefrischt. Da ist für einen Augenblick Krishna ins Herz. Also nicht für einen, wahrscheinlich bist du jeden Tag, jede Stunde im Krishna-Bewusstsein vertieft, aber da ist Krishna im Herz gekommen, das sieht man. Und dann ist man, da ist man bewegt. Darum geht es, bewegt zu sein. Sagt nicht im Namen von dem, ach, ich zu Krishna zu denken, ist zu hoch. Dafür bist du hier, mein Jung. Ah, sorry, jetzt rede ich in Hamburg Deutsch. Darum geht das hier. Einmal ist mein Freund, mein Hippie-Freund, der ist mit mir gejoint in Hamburg. Ich vergesse das nie. Das war ein wilder Haufen. Wir waren sehr unreif aus meiner Sicht gesehen. Aber ich will jetzt also nicht euch die total nostalgische Geschichte erzählen. Wir aßen aus solchen Schüsseln unser Sonntagsfest mal, was immer war, die für uns fertig machte. Die Löwen aus Hamburg. Und ja, meinem Freund gefiel das super. Also endlich mal gibt's was Anständiges zu essen und man tanzt und so. Nach 2 Wochen kam mein Freund zu mir aus der Zeit und sagte, Du, das geht hier um Gott. Also im Ernst, ich scherze, ich sage jetzt nicht irgendein Tünkram, sondern es geht hier um Gott. Und mir wurde das dann auch klar. Also ich war gar nicht besser. Mir wurde das dann auch klar. Und mein Freund ist dann weggegangen und ich bin geblieben. Ich fand das gut. Please excuse me, Daya Guranga, that I bring my answer to this point. I know that you know it is about Krishna and that you are a wonderful devotee. I just want to make a point. Ja, Hare Krishna. Ich habe, glaube ich, noch dort hinten eine Frage gesehen. Ja. Wie heißt du eigentlich?
Lars.
Lars, toll Lars. Ja, sag.
Und zwar, wenn dann Krishna quasi uns besucht, kann man ihn dann auch sehen, innerlich.
Krishna ist ja immer da, sagt Lars. Und wenn Krishna uns jetzt besucht, können wir Krishna dann auch innerlich sehen. In seiner transzendentalen Form. Es gibt im Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, über dieses Thema einen unglaublichen Erlebnisbericht von Narada Muni. Narada Muni hatte über Krishna gehört, so wie wir uns bemühen, über Krishna zu hören. Und dann, als er frei war, gesellschaftlich frei war, war er so begeistert und wollte, ich muss diesen Krishna finden. Und ging auf eine Reise, kam dann schließlich in einen Wald hinein und setzte sich dort nieder und meditierte über Krishna. Er sprach sogar, er tat das mit Hilfe eines Mantras. Den Mantra chanten wir auch. Es ist der Mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. In diesem Mantra initiierte er dann auch Dhruva Maharaj. Das ist ein sehr powervoller Mantra. Und schließlich, nachdem er so gechantet hatte und meditiert hatte, erschien Krishna im Inneren seines Herzens. Und es flossen Tränen der Ekstase, der Bhava aus seinen Augen. Dann, und Lars, hier wird's sehr lehrreich auch für uns, verschwand dieser Krishna wieder von Narada Muni. Stattdessen hörte Narada Muni eine Stimme. Er versuchte zu meditieren und wieder Krishna zu sehen, aber er hörte nur diese Stimme und drehte sich dann in Richtung dieser Stimme die meines Wissens aus dem Nordosten kam. Und dort hörte er dann plötzlich, wie Krishna zu ihm sprach: Ich bedauere, in diesem Leben wirst du mich nicht mehr sehen. Denn diejenigen, die in ihrer Hingabe noch nicht rein sind, werden mich nicht sehen können. Aber Krishna beließ ihn jetzt nicht so. Du kannst dir die Verzweiflung von Narada Muni überhaupt nicht vorstellen. Stell dir mal vor, du hast Krishna gesehen und er verschwindet und sagt, sorry, nicht wieder in diesem Leben. Toll. Ja, ja, ja. Schön, schön. Und dann ist er wieder verschwunden. Ja. Yes. So, Krishna hat dann den Narada Muni gesagt, ich bedauere, du wirst mich während dieses Lebens nicht mehr sehen. So hat die höchste Autorität, so wird es gesagt im Bhagavatam, die verkörpert war durch Klang, zu Narada Muni gesprochen. Und in dieser Episode, die höchste Autorität, die nicht sichtbar war, aber sich verkörperte durch Klang, weil er jetzt sprach zu Narada Muni, liegt die Antwort für uns. Narada Muni verstand diese Antwort sehr gut und fing an, Krishna zu verherrlichen in seinem heiligen Namen. Er zog über die ganze Erde, chantete Hare Krishna und wusste, das war, was Krishna von ihm wollte, denn so würde Krishna das Herz, so würde Narada Muni das Herz läutern durch Krishnas Barmherzigkeit und dann würde er Krishna wiedersehen. So, ich möchte dir empfehlen, ein Hare Krishna Devotee zu werden und viel zu chanten, den heiligen Namen, Hare Krishna, Hare Krishna und so weiter, kennst du ja und wirst du heute oft noch hören. Und dann durch die Welt zu ziehen, transzendentale Literatur zu verteilen und immer zu chanten. Und dann wird Krishna sichtbar werden. Und wenn du, natürlich, wenn du familiäre Verpflichtungen hast, kannst du bei dir zu Hause vielleicht Freunde einladen und mit denen zusammen die Schriften lesen und mit denen chanten. Das ist wichtig. Nicht immer Hare Krishna, Hare Krishna. Danke, Lars. Das ist ein sehr schöner Punkt. Das können wir hier lernen. Mhm. Gut. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Es ist jetzt 9.30 Uhr. Ich darf jetzt mal ganz kurz gucken, mindestens 15 Minuten noch. Ich würde dann sagen, dass wir trotzdem die Vorlesung hier beenden, vielleicht noch Japa chanten und so weiter. Aber seid ganz, ganz wichtig, bevor ihr alle aufbrecht, ganz wichtig noch die Ansage. Bitte seid dann in 15 deutschen Minuten hier, weil dann ist der Höhepunkt des Morgens auf alle Fälle. Der Altar geht auf. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki, Go Premanandi Hari Hari Bol.